Hallo Tim.
Moin.
Wie muss man sich das vorstellen, diese Wohnungen?
Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Co-Living-WGs nur durch die Anzahl von normalen WGs. Also in einer normalen WG würde ich sagen, leben durchschnittlich so 3-4 Menschen und in einer Co-Living-WG sind das schon häufig deutlich mehr. In Hamburg gibt es eine Villa, da wohnen knapp 60 Leute drin.
Also sind Co-Living-WGs eher sowas wie moderne Kommunen?
Das könnte man so sagen, ja. Allerdings sprechen sie eher eine andere Zielgruppe an, als die, die man jetzt normalerweise mit Kommunen verbindet.
Keine Ökos, sondern was leben denn für Menschen in diesen Co-Living-Häusern?
Ja, das ist unterschiedlich. Also geboren wurde die Idee ja, wie du schon richtig sagst, im Silicon Valley in San Francisco, weil eben dort genau viele Unternehmer und Start-up-Gründer sowohl gegen die hohen Mieten was tun wollten, als auch, das ist der zweite wichtige Aspekt in dieser Ursprungsidee, mit Leuten zusammenwohnen wollten, mit denen sie die gleichen Interessen haben. Sodass man sich beruflich auch gut gegenseitig helfen kann. Und im Silicon Valley war es zum Beispiel üblich, dass alle Bewohner eines Hauses aus der Technologiebranche kommen.
Aber nervt man sich nicht irgendwie gegenseitig, wenn man einerseits schon zusammen arbeitet und dann noch zusammen wohnt und eigentlich nur mit Gleichgesinnten zusammen rumhängt?
Aus diesem Grund gibt es auch Häuser oder WGs, wo Menschen auch aus unterschiedlichen Branchen zusammen wohnen. Also da wohnt dann der Webdesigner mit dem Klempner zusammen. Teilweise sind die Häuser mit großen Büroräumen ausgestattet. Aber eben auch mit diversen Freizeiträumen und Werkstätten.
Das erinnert mich irgendwie an Burschenschaft und Verbindungshäuser.
Das stimmt, der Vergleich passt auch und den gibt's auch immer häufiger. Denn Co-Living-Häuser sind nicht nur für die Menschen gedacht, deren Büros sowieso immer dort ist, wo sie ihren Laptop aufklappen, wenn ich das mal so sagen darf, sondern vor allem auch für Berufsanfänger, die noch nicht so recht wissen, wohin ihr Weg mal führen soll. Oder halt auch für alle anderen, die nur befristete Arbeitsverträge haben und nach 12 Monaten wieder in eine andere Stadt ziehen, Studenten, Angestellte oder halt auch Reiselustige. Für alle die ist das eigentlich ein ziemlich gutes Konzept, weil es so unkompliziert ist, in so ein Co-Living-Haus ein- und auszuziehen.
Also unterstützen die sich vielleicht auch gegenseitig, weißt du das?
Ja, also das davon geht man aus. Es gibt immer wieder solche Fälle, dass man natürlich dann sagt, so ja, man konnte etwas machen oder man hat einen gewissen Input, weil da einfach mehr Leute sind. Das stimmt, ja.
Und sicher. Dadurch entscheidet sich so ein Co-Living auch von WGs, weil die auch finanziell unter Umständen mal füreinander einspringen, oder wie?
Das ist der Gedanke dahinter tatsächlich, dass es da halt einfach eine große Gemeinschaft gibt. Ich persönlich denke allerdings, dass die Gemeinschaft auch gar nicht so sehr entstehen kann, weil eben da auch so eine große Fluktuation ist, weil so viele ein- und wieder ausziehen. Man weiß bestimmt gar nicht so viel von den Menschen, die da eben noch letzten Monat waren. Und ich würde sogar sagen, dass die andere finanzielle Seite, also dieses, dass man da wohnt, weil es eine günstigere Miete ist, weil man sich so viel teilt, die sehe ich auch eher nicht. Also in Deutschlands sogenannten Vorreiterstädten wie Düsseldorf und Hamburg.
Also in den teuersten, meinst du?
Sozusagen, ja. Da sind viele Bewohner, ja, aber das sind auch sehr umfangreich ausgestattete Häuser mit Whirlpool, mit Sauna. Es ist sehr stadtnah und dementsprechend kann es gar nicht so billig sein.
Co-Living, das gemeinsame Wohnen und Arbeiten in teilweise riesigen Kommunen, ein Trend, der auch in Deutschland immer mehr Anhänger findet. Wir haben nochmal erklärt, was genau sich hinter diesem Begriff verbirgt. Tim Prahle, vielen Dank an dich.
Sehr gern.